Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Eggeritaal, das Tal der Töne, habe ich über dieses Tal sogar gelesen. Wie sind Sie hier im wahrsten Wortsinn eingebettet in dem Tal? Hat das auch was mit Ihrem Erfolg zu tun, dass es hier so wahnsinnig schön ist an dem See?
Na, eher umgekehrt. Das Tal war ja eh zuerst. Oder? Und das Tal hat natürlich eine Faszination, einfach weil landschaftlich sehr eindrücklich. Und es ist natürlich auch vieles gewachsen, sagen wir mal, zwischen dem Tal und mir und dem Tal. Ich bin sowohl katholisch wie evangelisch die kirchliche Person, die am längsten da ist. Also ich kenne sehr schnell auch die Hälfte aller katholischen Menschen hier, die schon länger da sind. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wir verstehen uns nicht mehr irgendwie als kleine Diaspora-Gemeinde, die da ach so bedroht ist vom schwarz-katholischen Umfeld. Sondern wir verfügen über ein gesundes Selbstbewusstsein, wir treten auf. Wir setzen auch Standards, was kirchliche Arbeit anbelangt. Und das wird gefördert eigentlich auf verschiedensten Ebenen, insbesondere auch von unserer lokalen Kirchenbehörde, die sehr innovationsfreudig ist, die sehr auch die Kommunikation sucht und die natürlich darum weiß, dass wir von diesen zuziehenden Menschen leben. Folgedessen müssen wir uns an diese Leute wenden.
Sie sind eine Kirchgemeinde, haben Sie mir vorhin erklärt, das ist ja auch noch lustig.
Das ist natürlich eine kuriose Geschichte, dass wir eine Kantonalkirche sind, die gleichzeitig eine lokale Kirche ist. Und da hat jeder wieder seine eigenen Spezialitäten und Eigenheiten und gewachsene Kultur. Und die reformierte Kirche des Kantons Zug ist ja eigentlich ein Produkt der Industrieentwicklung in diesem Kanton. Weil die Reformierten sind mit den großen Industriebetrieben in den Kanton gekommen und von daher vielleicht auch dieses Selbstbewusstsein.
Ich war jetzt 2 Stunden unterwegs, bin durch eine sonnendurchflutete, mit gelben Rapsblüten geschmückte Schweiz gefahren, hier rauf auf über 700 Meter nach Oberäggeri im Kanton Zug zum Pfarrer Jörg Rother. Warum? Weil mir erzählt wurde, dass diese reformierte Kirche in Zug nicht schrumpft, sondern wächst. Was ist die Erklärung dazu?
Da gibt es mal eine ganz einfache Erklärung. Der Kanton Zug wächst. Wir sind eine sehr industrie- und handelsorientierte Region und wir haben sehr große Zuzüge von reformierten Gebieten. Das ist das eine. Und das zweite ist, glaube ich, schon, dass wir seit über 10 Jahren sehr aktiv sind, wenn es um unsere Mitglieder geht. Wir haben bereits vor 15 Jahren ein Projekt gestartet, um wirklich proaktiv zu kommunizieren, mitgliederorientierte Angebote zu gestalten und letztlich zahlt sich das aus.
Das tönt jetzt richtig geschäftsmäßig. Sie haben tatsächlich sich auch ausbilden lassen in Ihrem früheren Leben in Kommunikation, in Marketing. Wie wichtig ist das? Wie sehr spielt das rein in den Beruf des Pfarrers?
Ja, eigentlich sind wir ja in der Kommunikation tätig grundsätzlich, entweder in der Seelsorge mit mehr im zuhörerischen Teil oder in der Verkündigung dann mehr auf dem kommunikativen Teil über das Wort. Ich glaube, wir haben es ja mit modernen Menschen zu tun und mit denen sollen wir so kommunizieren und umgehen, wie sie sich das gewohnt sind. Das heißt, wir müssen klare Botschaften schicken, es muss optisch gut daherkommen, es muss inhaltlich passend zum Leben, das die Menschen leben. Und das fordert ein bisschen diese Seite.
Sie haben gesagt, es muss äußerlich attraktiv daherkommen, zeitgemäß. Wenn ich hier so durch den Kanton Zug fahre, sehe ich tatsächlich auch viele schicke neue Häuser, Wohnungen mit tollen Glasterrassen. Irgendwie muss da die Kirche schon auch mithalten. Da kann man nicht wie das Mauerblümchen kommen.
Ja, ich glaube, das wäre auch etwas sehr, für mich sehr Reformiertes eigentlich, dass man dort ist, wo die Leute sind. Und meine innere Haltung ist seit ein paar Jahren, ich bin für die Leute da, nicht umgekehrt. Und das definiert halt, wie wir mit den Dingen umgehen. Also auf die Leute zugehen, nicht einfach warten, ob sie eventuell unter Umständen vielleicht zu uns kommen.
Jetzt sind Sie, Jörg Rother, schon ganz lange hier an diesem Ort. Viele Pfarrerinnen und Pfarrer wechseln ja mal die Stelle, nach dem Motto, man hat sich mal leer gepredigt und muss wieder an einen neuen Ort. Sie sind jetzt schon 27 Jahre hier im Eggeritaal und Sie sagen von sich selber, da muss man sich halt auch immer wieder neu erfinden. Wie geht denn das, sich selbst neu erfinden?
Also sicher ein wesentlicher Faktor ist, dass man als Mensch grundsätzlich neugierig ist. Der Umwelt gegenüber oder aber auch sich selbst gegenüber. Und ich bin vom Typ her jemand, der eben abgetrieben von dieser Neugier für Menschen eigentlich und fürs Leben, sich immer wieder fragt, was braucht es heute, hier und jetzt? Und das kann nicht das sein, was vor 3 oder 5 Jahren oder 10 Jahren richtig war. Und von daher werde ich eigentlich gepusht durch das Leben, immer wieder neu nachzudenken, was wichtig ist. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ja die ganze Welt sich um mich dreht. Die Leute kommen und gehen. Für mich daher kein Grund, das auch mitzutun. Ich kann ja einfach mal bleiben. Und das ist auch etwas Schönes, wenn man so über Generationen mit Menschen zu tun hat.
Die Menschen kommen und gehen, das ist hier im Kanton Zug ganz konkret, dass die Mobilität sehr, sehr hoch ist. Sie haben mir eben schon einen Zettel gezeigt, wie viele Neuzuzüge Sie im Moment in den ersten Monaten dieses Jahres hier schon hatten. Das ist ganz erstaunlich.
Ja, ich bin auch immer wieder überrascht, wenn ich das sehe, weil man sieht ja nicht nur Umzugslastwagen vorbeifahren, aber es ist halt schon so, es ist sehr eine internationale Klientel, die hier wohnt. Leute arbeiten auch auf der ganzen Welt. Wir haben einen hohen Anteil von Leuten, die irgendwo in Führungspositionen sind. Und von daher ist es nicht erstaunlich, wenn sich das Ganze immer wieder neu mischt.
Sie haben Menschen in Führungspositionen angesprochen. Also Kanton Zug, der hat ja auch mal ein bisschen den Ruf, dass er eben reiche Leute anzieht, weil man hier eben weniger Steuern zahlen muss als in einer Stadt zum Beispiel in der Schweiz. Und da gibt es auch immer wieder Forderungen aus der Kirche. Unlängst hat das Matthias Krieg von der Zürcher Kantonalkirche getan, hat gesagt, wir müssen uns wieder an die Eliten erinnern, wir müssen was tun, damit nicht ausgerechnet die Mitte 30 bis Mitte 40-jährigen Männer austreten, weil genau diese Gruppe der erfolgreichen, gut verdienenden, gut ausgebildeten Männer tritt verstärkt aus den Kirchen aus. Das ist statistisch einfach so. Haben Sie da offensichtlich hier im Zug ein Rezept gefunden, wie Sie genau diese sogenannten Leistungsträger ansprechen?
Begonnen habe ich mal meine Arbeit in diesem Bereich oder Segment unserer Kirchgemeinde unter dem Aspekt gesellschaftliche Randgruppe. Und dafür sind wir in der Kirche alle stark, oder? Weil es gibt sowas wie diese elitäre Einsamkeit. Je mehr Verantwortung, umso größer die Einsamkeit der Menschen, weil sie können dann nicht mehr alles mit allem besprechen. Das war nicht meine Motivation, mich da einzubringen. Inzwischen ist es, also hier im Kanton, nicht mehr eine Randgruppe, sondern es ist fast die Mehrheit. Oder? Und ich bin halt sehr gut vernetzt inzwischen in Industriekreise und bin auch jemand, der wahrgenommen wird als Theologe oder als Mann, der auch mit der Wirtschaft umgehen kann. Und das, glaube ich nicht, ist eben wichtig für diese Leute. Es passiert dann viel 1:1. Die kommen nicht am Sonntagmorgen in die Kirche, weil das passt nicht in ihre Wochenabläufe. Aber die möchten persönlichen Kontakt. Und da, glaube ich, muss die Kirche sich auch getrauen, Leute, die diese Fähigkeit haben, so arbeiten zu lassen, sage ich jetzt einmal. Weil wir sind ja von der Kirche ja eher tendenziell im Ruf, wirtschaftskritisch bis feindlich zu sein. Und das würde in diesem Kanton einfach schlicht und ergreifend nicht passen.
Das wäre Selbstmord.
Boah, Selbstmord ist also ein hohes Wort, aber wir haben eine so symbiotische Situation mit der Industrie und mit diesen Menschen hier. Das heißt, dass man nicht den kritischen Blick für Dinge verlieren soll, aber diese Menschen sind unsere Mitglieder. Diese Unternehmen bezahlen hier Kirchensteuer. Folgedessen haben sie auch unsere Aufmerksamkeit zugute.
Das widerspricht eben vielem, was man auch so, ich rede jetzt von meinem Medium, dem Radio, in den Radiopredigten wird ja viel Reichtumskritik geübt, viel Kapitalismuskritik geübt, gerade auch mit dem Hintergrund so neutestamentlicher Forschung, vor allem seit den 80er Jahren, die eben sehr sozialkritisch funktioniert. Was predigen Sie denn dann, wenn da Reichtum kritisiert wird in einem neutestamentlichen Text, den Sie zu bepredigen haben an einem Sonntag oder auch an einem lustigen Nachmittag?
Obwohl ich ja eigentlich politisch sehr geprägt bin aus meinem früheren Umfeld in der Jugendpolitik, bin ich, glaube ich, nicht so ein politischer Prediger. Ich bin mehr ein seelsorgerisch orientierter und an existenziellen Fragen interessierter Mann des Tagesgeschehens. Natürlich kann ich gewisse Dinge auch kritisch beleuchten, aber für mich kann es nicht das Ziel sein, Leute mit einem schlechten Gewissen nach Hause zu schicken am Sonntagmorgen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie wiederkommen, um sich wieder ein schlechtes Gewissen abzuholen, ist klein.
Mit welchem Gefühl sollen Menschen aus Ihrem Gottesdienst gehen, Jörg Rother?
Die sollen eine gute Stunde erlebt haben, die sie emotional getroffen hat, gute Musik gehört haben, zeitgemäße. Die sollen aber auch Fragen mitnehmen, um weiterdenken zu können. Das ist so das, was ich höre, und das macht auch Spaß.
Und Sie machen ja tatsächlich auch aufsehenerregende Aktionen. Auf Ihrem Schreibtisch uns gegenüber steht die kleine Version eines riesengroßen Engels aus Holz, ein ganzer Baumstamm mit einem Kopf und einem Flügel hinten dran. Und der ist durch den Kanton Zug gewandert. Der hat auf Bergspitzen gestanden, auf Marktplätzen, an Bushaltestellen und wurde bewundert und sogar auch angefragt. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Ja, ich habe diesen Engel geschenkt bekommen von Leuten hier aus der Gemeinde. Dann habe ich den Künstler getroffen, der diesen Engel in dieser Dimension das erste Mal so hergestellt hat für mich. Wir sind ins Gespräch gekommen, ich habe gefunden, das ist ein spannender Mann, der Andreas Hofer von Davos Frauenkirche. Ich habe ihn nochmal eingeladen, habe mit ihm einen Gottesdienst gestaltet zum Thema Engel, was ja schon etwas neu ist für die reformierte Kirche. Und plötzlich habe ich dann gemerkt, oh, spannend. Und dann habe ich mal gedacht, ja, was könnte man im Advent hier ins Tal stellen, das eine gewisse Aufmerksamkeit erregt. Und dann habe ich dem Andreas Hofer angerufen und gesagt, ich brauche einen 8-Meter-Engel, mach mir das. Hat er gemacht, dann haben wir den Engel gemietet, haben ihn hier im Dorf aufgestellt mit der lokalen Waldarbeiter. Und dann haben plötzlich Leute gefunden, das ist doch schade, dass er nur in Eggeri ist. Eigentlich müsste der, man könnte den ja inszenieren und auf Tournee schicken. Und ich habe gesagt, okay, machen wir. Und ich glaube, das ist aber etwas, was ein bisschen für uns spricht, oder? Wir haben eine Idee. Und dann sagen wir nicht, oh, das ist aber schwierig, sondern wir sagen, okay, machen wir. Wir finden Mittel und Wege. Und dann war die Frage, wie stellt man diesen Engel auf? Und dann hat ein Bauingenieurfreund von mir, hat auf einer Papierserviette einen Betonsockel entworfen, hat den berechnet, hat dann 3,5 Tonnen Beton gebraucht für das Ding. Und dann hatten wir nicht einen Christbaumständer, sondern einen Engelständer. Und so ist die Tournee wunderbar abgelaufen und ich bin dann halt ein bisschen zum Engelpfarrer mutiert und das haben sich die Katholischen, haben das immer ein bisschen irritiert zur Kenntnis genommen, dass jetzt der Engel für die reformierte Kirche des Kantons Zug steht.
Das ist eine wunderbare Geschichte. Ein Event, etwas, was im wahrsten Worte die Blicke der Leute auf sich zieht. Ist das typisch für Ihre Arbeit?
Ich glaube schon, wir haben immer wieder uns die Frage gestellt, eine Leitfrage für unser Projekt ist immer, was müsste geschehen in der Kirche, damit ich meinen Nachbar oder meine Nachbarin einlade, da hinzukommen? Und wenn man diese Frage ein bisschen konsequent fertig denkt, dann entstehen halt neue Gefäße, neue Gottesdienstformen, es entstehen solche Projekte. Das Einzige, was es vielleicht braucht, ist etwas, halt den Mut und das Vertrauen in die eigene Idee. Und dann auch natürlich das Stehvermögen, dann die Dinge durchzuziehen.
Ja, weil es ja nicht ganz umsonst, so einen Engel durch den Kanton touren zu lassen auf Bergespitzen und dann auch noch mit dem 3-Tonnen-Sockel. Wie finanziert man sowas? Das ist ja nicht aus der Portokasse machbar.
Boah, geht noch. Also wir haben vorher vom Kanton Zug gesprochen, was uns auszeichnet. Eine wirklich tolle Geschichte in diesem Kanton ist, dass Ideen und Projekte wieder gefördert werden. Und wir verfügen schönerweise, glücklicherweise auch über die finanziellen Mittel, so Dinge auch sehr spontan abzuwickeln. Aber das war ein tiefer fünfstelliger Betrag, was der Engel gekostet hat. Ich habe noch gewisse Dinge auch noch über Sponsoren laufen lassen. Das ist nicht so eine Sache eigentlich.
Sich immer wieder neu erfinden, das ist so ein wichtiges Motto von Ihnen. Es geht ja vielen Pfarrerinnen und Pfarrern oder auch Katechetinnen, Menschen, die in der Jugendarbeit sind oder auch Lehrerinnen, Lehrern, oft nicht so einfach, sich immer wieder neu zu erfinden. Da ist ja auch viel Zeitdruck da und man greift dann mal auf ein bewährtes Lehrmittel zurück oder auf einen Projektentwurf, den man schon mal durchgezogen hat mit Jugendlichen. Das machen Sie nicht.
Nein, definitiv nicht. Und vielleicht eine kleine Geschichte, die das ein bisschen illustriert. Wir hatten mal die Situation von einer Konfirmandin, die war noch nicht getauft. Und ich konfirmiere nicht ohne Taufe. Und dann war so die Diskussion, machen wir die Taufe im Kreis der Familie oder machen wir das in unserem Konfirmandenarbeitswoche oder an der Konfirmation selbst. Und die Jugendlichen hatten gewünscht, dass man das im Konfirmandenlager macht. Dann haben wir mit diesen, was waren es damals, etwa 30 oder 40 Jugendlichen, haben wir diese Taufe einen halben Tag lang vorbereitet. Haben Jugendliche überlegt, was möchte ich als Taufwunsch meiner Kollegin mitgeben. Und dann haben wir das in einem Ritual gefeiert, an einem Waldrand bei Sonnenuntergang. 40 Jugendliche haben geweint. Und ich habe gemerkt, diese spirituelle Intensität, dafür bin ich Pfarrer geworden. Und das kann man einfach nicht in Büchern nachlesen, solche Dinge. Und ich habe einfach gemerkt, solche Momente, das sind wirklich Quellen spiritueller Kraft, muss ich sagen. Und das findet sich nicht in Büchern, aber muss man einfach zulassen, was möglich ist, mit den Menschen zu erleben, die auf der Suche sind nach Gott, nach dem Evangelium. Und das sind die Dinge, die kann man auch nicht vorher planen, das kann auch mal schief gehen. Aber wir haben jetzt das verschiedentlich wiederholt, wir werden verschiedene Taufen. Die Jugendlichen sind heute so weit, dass sie so etwas sagen, schade, haben mich meine Eltern getauft, ich hätte das gerne so erlebt jetzt. Und halt eben immer wieder, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mit Menschen etwas Neues erleben, wenn ich der Situation die Chance gebe. Und deshalb ist das vielleicht so, dass das immer wieder neu ist.
Das erfordert aber auch ganz schön Mut.
Ich weiß nicht, ob es Mut ist oder ob es auch ganz viel damit zu tun hat, dass ich einfach ein tiefes Vertrauen in meine Erfahrung, die natürlich über die Jahre etwas geschult ist, auch das Vertrauen, dass wenn ich Menschen den Raum gebe, sich einzubringen, dass sie diesen Raum durchaus füllen können. Ich traue gerade jungen Menschen enorm viel zu. Gebe auch sehr viel Verantwortung an junge Menschen. Das war am Anfang sicher eher auf der mutigen Seite. Jetzt würde ich das eher sagen, das hat mit Befähigung zu tun. Empowerment, als neudeutsches Wort.
Oder Charisma?
Charisma dürfte auch dabei sein. Und wir sagen immer, und der Rest ist Gnade. Weil natürlich sollen wir hart arbeiten in der Vorbereitung. Wir sollen sehr gut vorbereiten, in Dinge einsteigen. Auch sehr viel Zeit aufwenden für gewisse Dinge. Aber dann auch geschehen lassen, was sich im Moment ereignet.
Was lieben Sie am meisten an Kirche?
Aber wenn mir Leute zuhören müssen. Nein, ich bin ein leidenschaftlicher Prediger, unbedingt. Aber was ich auch liebe, sind Diskussionsgottesdienste. Wir haben Soul on Sunday, das ist eine interaktive Geschichte, wo wir über ein Wort jeweils diskutieren und dann mit dem Publikum ins Gespräch kommen.
Also Soul mit Soul-Musik.
Ja, wir haben da sehr einen hohen Schwerpunkt auf der Musikseite. Weil ich bin der Überzeugung, die Musik definiert das Publikum. Und die Emotion des Publikums. Viel mehr noch als meine Predigt. Da betreiben wir sehr einen hohen Aufwand in der Musik, aber auch in der Vorbereitung. Also dieses Vierer-Fünfer-Team trifft sich mindestens 3x2 Stunden zur vorbereitenden Diskussion über ein Wort. Und da habe ich auch ein Catering-Team, das für den Apéro zuständig ist. Das ist ein ganzes Paket. Oder ich mache einen Fishbowl-Gottesdienst mit meiner Kollegin.
Ein was?
Fishbowl, das ist so wie zwei Fische im Glas. Den kann man zuschauen, wie sie schwimmen. Und wir unterhalten uns über ein theologisches Thema jeweils. Sie aus ihrer Position, ich aus meiner Position. Möglichst kontroverse theologische Themen. Und die Gemeinde hört uns zu, kann Fragen stellen, wenn sie möchten. Das ist so etwas sehr Spannendes. Wir haben auch einen U23-Gottesdienst, der wird nur von Jugendlichen bestritten. Zur üblichen Sonntagmorgenzeit. Weil ich halte nicht mehr viel. Ich jetzt, da möchte niemand zu nahe treten von Jugendgottesdiensten. Und ich finde, man muss die Generationen miteinander ins Gespräch bringen und Jugendliche nicht in separate Gefäße deportieren.
Das führt mich eigentlich zu dem Stichwort Volkskirche. Das ist ein viel strapaziertes Stichwort, schon zigmal verabschiedet worden, war dann doch wieder da. Im Prinzip meint das Wort Volkskirche eben eine Kirche, die alle Generationen und alle Milieus irgendwie unter einem Dach noch zu vereinigen versteht. Wenn ich das jetzt höre von Ihnen hier in der reformierten Kantonalkirche in Zug, scheint das ja doch tatsächlich noch Volkskirche zu sein.
Ich führe die Diskussion immer wieder, wenn es darum geht. Ich mache ja auch Taufen außerhalb der Kirche und Hochzeiten. Da wird ja immer wieder moniert, die Gemeinde sei nicht vorhanden. Da bin ich etwas kritisch, weil wenn wir so Land auf, Land ab hören, wie viel von der Gemeinde am Sonntagmorgen noch anwesend ist, dann habe ich an diesen Familienanlässen meistens mehr. Und das ist ja auch Gemeinde. Also für mich ist Volkskirche mehr die Einladung, sich wirklich mit dem Volk als Gesellschaft, als ganz Größe, auseinanderzusetzen, um mich um das Volk zu begeben und nicht zu warten, dass das Volk zu mir kommt. Und da, glaube ich, sind wir gerade in diesen gesellschaftlichen Entwicklungen, wie wir sie heute haben, für mich enorm gefordert, dass wir da wirklich neu denken, neu über Liturgien nachdenken, neu über Formen nachdenken, über Gefäße, Orte, wie wir uns bewegen, was wir tun.
Das heißt, Kirche findet dann eben nicht mehr an einem Ort oder an einem Punkt, also wie man sagen würde, im Theater Einheit von Ort, Zeit und Raum statt, sondern eher so etwas zentrifugiert. Also da gibt es das Konflager, da gibt es den Waldgottesdienst, dort gibt es souligeren Gottesdienst. Das heißt, die Kirche findet aber nicht mehr mit allen Milieus zusammen, sondern in den verschiedenen Milieus bei Ihnen.
Ja, ich habe mal postuliert, dass man eigentlich den Gottesdiensten ein Profil geben müsste, wo man sich überlegt, welches Zielpublikum spreche ich mich mit welchem Gefäß an. Natürlich, es gibt wunderschöne Sonntagmorgen-Gottesdienste, die auch generationenübergreifend Sinn machen. Aber wenn ich, sage ich jetzt mal, theologisch anspruchsvoll predige, in aller Regel wird der 15- bis 25-Jährige das nicht wahnsinnig motivierend empfinden. Kann aber auch sein, wenn ich etwas salopper spreche, dass sich dann die Dame aus dem Hauskreis irritiert abwendet. Weil sie möchte eine saubere Exegese, sie möchte wirklich einen Bibeltext und das Evangelium und die Botschaft hören. Und das soll man, glaube ich, ernst nehmen, beides. Und wir haben ja genügend Sonntage, um das ein bisschen zu variieren. Und ich staune immer, wenn ich Mountainbike-Gottesdienste mache, was für ein Publikum ich habe. Da kommen jetzt zum Teil schon die dritte Generation mit ihren Kindern und dem Anhänger. Und für die ist das Gottesdienstereignis im Jahr. Und da kommen sie zweimal. Viele Menschen gehen nicht zweimal im Jahr in den Gottesdienst. Also ich habe schon das Gefühl, dass diese speziellen Formen, die sind immer die erfolgreichsten. Und da müsste man mal drüber nachdenken, warum ist das so? Müssten wir vielleicht das, was wir als Normalfall bezeichnen, zum Ausnahmefall machen und das andere mehr ins Zentrum rücken?
Der Erfolg gibt Ihnen ja irgendwie recht. Da kann man ja fast nichts mehr gegen sagen. Eben, Kantonalkirche zu reformierterseits wächst, auch eben gerade mit vielen jungen Menschen. Das ist ja etwas, wo viele dann neidisch sind, dass bei Ihnen so viele junge Menschen sind. Auf unserem Tisch neben uns liegt auch ein Konflager-Fotobuch, was Sie gemacht haben. Es lassen sich da immer wieder was Neues einfallen. Was kommt dann als nächstes?
Das war das letzte Mal, haben wir das Buch das erste Mal produziert. Jetzt hat sich bereits einer aus meinem Leitungsteam bereit erklärt, er macht das wieder. Was wir jetzt gemacht haben, dass wir eine Homepage haben, nur für die Konfirmandengeschichte mit Fotos von den Konfirmanden. Das ist sicher nicht wahnsinnig spektakulär, hat aber einen enormen Zulauf. Wir stellen jetzt alle meine Predigten aufs Netz. Die kann man sich ansehen, anhören. Auch ganze Gottesdienste, wenn sie sich eignen, sind bereits auf dem Netz. Also wir gehen auch da etwas neue Wege. Wir haben einfach so das Gefühl, man kann auch wirklich sogenannte Selbstverständlichkeiten eben speziell nutzen. Beispiel dafür, wir haben einen neuen Organisten, der ist hochbegabt. Wir möchten den gern mehr hören. Wir wissen aber auch, dass der Aufwand, um Leute für ein Orgelkonzert zu mobilisieren, relativ hoch ist. Also haben wir uns gesagt, wir verkleinern unseren Anteil im Gottesdienst, also den Pfarreranteil, und vergrößern den Teil des Organisten. Daraus ist entstanden Orgel extra. Und die letzte Viertelstunde gehört dem Organisten. Er macht eine Einführung, was er spielt. Und da kann er mal eine Viertelstunde loslegen. Und wir übertragen sein Spiel per Kamera an die Kirchenwand, damit die Leute alle sehen, was der auf der Empore oben tut. Das sind so eigentlich kleine Dinge mit enormem Effekt. Die Gottesdienste haben einen Zulauf von plus 20% von vorher, steigend. Das ist eigentlich nicht so ein Riesenaufwand. Wir haben sicher Land auf, Land ab viele sehr gute Organisten. Und die träumen dann immer von einem Konzertabend füllend, wo man Riesenaufwand und kriegt 20 Leute hin. Und eigentlich könnte man einfach mal die Pfarrer ein bisschen zurücknehmen und dem Organisten einmal im Monat ein bisschen mehr Raum einräumen. Und dann haben alle Spaß. Aber wenn wir dann am Sonntag drauf, oder, wie irgendeine Beachband hinstellen, dann haben wir ja den Ausgleich.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.